SWR 1 Arbeitsplatz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Herr. Viele Eltern in Deutschland hätten gerne, dass Job und Kinderbetreuung partnerschaftlich geteilt werden, aber in 3 von 4 Familien, da klappt das leider immer noch nicht. Woran das liegt und wie sich das ändern kann, hören wir gleich. Weitere Themen hier im Podcast. Spitzengastronomie als One-Man-Show. Der Spitzenkoch Johannes Malatunis aus Kernen im Remstal kommt am Herd komplett ohne Unterstützung aus. Ob das in Zeiten des Fachkräftemangels Schule machen könnte, auch das klären wir hier im Podcast. Und dann geht es hier noch um das Thema saubere Gewässer, den Zustand der Flüsse zu überwachen. Unter anderem, das ist der Job der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Wie es sich anfühlt, dort zu arbeiten, auch das ist heute hier ein Thema. Los geht's jetzt aber erstmal mit einer schönen Info für alle gestressten Eltern. Menschen mit Kindern im Haushalt sind statistisch gesehen zufriedener als andere, blicken positiver in die Zukunft und die allermeisten Eltern finden in schwierigen Zeiten auch Halt in ihrer Familie. Das hat der neue Familienreport gezeigt, den das Bundesfamilienministerium in dieser Woche vorgestellt hat. Und Mütter und Väter verbringen heute im Schnitt pro Tag mit ihren Kindern eine halbe Stunde mehr Zeit als noch vor 10 Jahren. Aber beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Job, da gibt es immer noch Probleme, vor allem für die Mütter. Immer noch stecken viele Frauen gegen ihren Willen im Job zurück, weil sie sich um Haushalt und Kinder kümmern müssen. Anke Hollatz berät seit vielen Jahrzehnten Frauen, die im Job wieder durchstarten wollen. Und sie hat außerdem das Mütterkarrierenetzwerk Jobs for Moms mitgegründet. Warum fällt das den Familien denn immer noch so schwer, die Kinderbetreuung fair aufzuteilen?
Ja, also meine direkte Antwort wäre, es geht häufig um finanzielle Entscheidungen. Derjenige, der mehr verdient, übernimmt den Job draußen, um Geld zu erwirtschaften. Und meist diejenige, die weniger verdient, nimmt dann die Elternzeit. Und damit läuft von dieser Weichenstellung aus das Leben praktisch wie von einem Punkt zum nächsten, ganz selbstverständlich. Das heißt, dadurch geraten Frauen einfach ins Hintertreffen und verlieren beruflich den Anschluss. Und es spielen aus meiner Sicht vorwiegend finanzielle Fehlanreize hier eine Rolle. Das heißt, in welcher Steuerklasse befindet sich die Frau, in welcher Steuerklasse befindet sich der Mann? Ganz häufig ist der Mann in der Steuerklasse 3, die Frau in der Steuerklasse 5, weil in Deutschland immer noch ungleich verdient wird. Und Gender Pay Gap ist das Stichwort dafür, aber unter dem Strich, Frauen verdienen weniger als Männer und von daher ist dann der Schritt hin, wer macht hinter den Kulissen die Sorgearbeit, relativ zügig getroffen.
Und trotzdem beraten Sie ja Frauen, die erfolgreich wieder im Job durchstarten. Um es jetzt nochmal ganz konkret zu machen, wenn eine Frau zu Ihnen in die Beratung kommt, die jetzt vielleicht 2 Jahre in Elternzeit gewesen ist, die aber eigentlich eine Ausbildung abgeschlossen hat und die sagt, hey, ich möchte jetzt wieder anfangen zu arbeiten und zwar im Idealfall nicht nur 10 Stunden die Woche, sondern 30 oder 35 und die in der Beziehung ist. Was sagen Sie der? Haben Sie da vielleicht irgendwie so Faustregeln, 1, 2, 3, diese Punkte, gehen Sie die jetzt einfach der Reihe nach an?
Ja, wir gehen der Reihe nach an. Punkt 1, wo stehe ich jetzt? Also eine Standortanalyse. Was habe ich neben den fachlichen Kompetenzen an durch die Elternzeit erworbenen Kompetenzen dazu gewonnen. Während der Elternzeit bilden wir uns fort, wenn das auch unbewusst passiert. Das Zweite zu checken, okay, Stundenzahl ist das eine. Welches Potenzial möchte ich mit einbringen? Möchte ich alles, was ich vorher fachlich eingebracht habe, einbringen oder auch noch was Neues lernen? Das ist ganz oft der Fall, weil einfach der Blick und der Horizont sich nochmal erweitern und verändern. Um dann ein Ziel zu definieren und rückwärts gefragt zu fragen, okay, was muss ich tun, um dorthin zu kommen? Und dann tritt praktisch ein Aktionsplan in Kraft, der auch Gespräche innerhalb der Familie beinhaltet. Wie teilen wir unsere Arbeiten gemeinsam auf? Gespräche mit betreuenden Personen und dann Gesprächsvorbereitung für Unternehmen, Vorstellungsgespräche oder auch Kontaktaufnahme zu dem bisherigen Arbeitgeber, der Arbeitgeberin, um einfach selber auch die eigenen Vorstellungen glaubhaft rüberzubringen. Das heißt, erstmal selber zu verstehen, was möchte ich und das entsprechend auch nach außen zu formulieren. Und das sind die ersten Faustregeln, die wir so mitgeben können.
Sie beraten jetzt ja aber auch Unternehmen, die familienfreundlicher werden wollen, die für Mütter attraktiv sein möchten als Arbeitgeber. Was sagen Sie denen denn? Wie können die
die Mütter zu sich hinziehen?
Ja, es gibt dort ganz viele Ansätze und wir haben festgestellt, es braucht jetzt nicht die Checkliste, wo der Betriebskindergarten direkt eröffnet wird. Das ist auch super, aber das braucht es nicht, sondern die Haltung, mit der in Unternehmen den Menschen begegnet wird. Das heißt, wenn man das Leben, die Care-Arbeit, das, was zum persönlichen Rahmen gehört, nicht verstecken und verbergen muss, sondern offen darüber sprechen muss und kann, wenn man ein paar Stunden früher gehen möchte oder muss, weil Kinder von der Kita früher oder der Schule abgeholt werden müssen, weil ein Krankheitsfall in der Familie ist, etc. Und es ist auch ein simples Konzept und Rezept, die Menschen zu fragen, was sie brauchen, um zu schauen, inwieweit man da zueinander kommt.
Ich würde jetzt gerne noch mal kurz wegkommen vom aktuellen Stand der Dinge und in die Rubrik Wünsch dir was reinschauen. Es gibt jetzt einen neuen Vorschlag, der kommt aus der Sozialforschung. 33 Stunden Arbeit für beide Partner. Also das wäre die ideale Wochenarbeitszeit laut diesem Modell, damit beide Kinder und Arbeit perfekt unter einen Hut bekommen. Was halten Sie denn davon? Ist das realistisch und wäre das gut?
Aus meiner Sicht ist Arbeitszeitreduzierung, Lohnausgleich auf jeden Fall eine ganz wichtige Stellschraube, wo wir sehr viel zügiger, das ist zumindest bei uns jetzt Stand der Dinge, zu einer gleichberechtigten, gleichwertigen Aufteilung der Lebensbereiche kommen. Ich denke, das muss so vermittelt werden, dass sowohl die Belegschaften, die Teams als auch die Unternehmen die Chance erhalten, das für sich auszuloten, auszuprobieren. Also weniger so, das müsst ihr jetzt machen, weil das ist die Lösung, sondern sich tastend voranarbeiten, um zu gucken, wie viel geht. Und dabei passiert ganz, ganz Erstaunliches. Wichtig ist auch hier was Luft zum Experimentieren lassen. Aber es ist ein wirklich guter Vorschlag.
Ein Ergebnis dieses Reports von dieser Woche war, wenn das hinhaut, Betreuung und Partnerschaft gleichmäßig zu verteilen in einer Familie, dann ist das für das Familienklima ein riesiger Segen. Die Beziehungen zwischen den Eltern und zwischen den Eltern und den Kindern, die werden enger. Also die Familie profitiert extrem davon, wenn das klappt, dass die Arbeit auf gleichen Schultern verteilt wird. Haben Sie das denn selber bei sich selbst auch so erlebt?
Ja, also ich darf ja täglich an so vielen Frauenbiografien als auch an Väterbiografien teilnehmen. Ich bin selber Mutter, zweifache Großmutter und erlebe auch nochmal die Veränderung jetzt in dieser Generation. Arbeitszeit, Reduzierung, paritätische Aufteilung ermöglicht tatsächlich ein größeres Zusammenwachsen innerhalb der Familie. Als auch und aus, ich würde noch einen Schritt rausgehen aus der Familie, sondern Gemeinschaften, die sich drumherum auch bilden, erleben das häufig als Entlastung. Es braucht immer viele. Es braucht viele, um den Nachwuchs zu betreuen. Und die Möglichkeit, dass einfach Gelderwerb möglich ist, beruflicher Einsatz, Selbstverwirklichung vielleicht auch in einigen Fällen, und die Möglichkeit, Sorge zu tragen füreinander, was eigentlich die Grundlage einer Gemeinschaft ist, dieser Aspekt. Wenn das möglich ist, dann verbessert sich einfach das soziale Klima.
Also es lohnt sich, wenn Kinderbetreuung und Arbeit in Beziehungen so aufgeteilt sind, dass alle zufrieden sind. Anke Hollertz war das, Job-Wiedereinstiegsberaterin aus dem Norden von Rheinland-Pfalz. Eine riesige Küche mit unzähligen Töpfen, Pfannen, Geschirrteilen und vor allem vielen umherwuselnden Mitarbeitern. So ungefähr sieht das aus, wenn ich mir ausmale, wie es hinter den Kulissen in der Spitzengastronomie zugeht. Aber das geht auch anders. Manche Restaurantbetreiber und Betreiberinnen verzichten mittlerweile sogar komplett auf Personal, unter anderem, weil sie wegen des Fachkräftemangels keine Leute mehr finden. Schon immer ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Küche kommt Spitzenkoch Johannes Malatunis aus Kernen im Remstal aus. Und er ist überzeugt, dass sein Modell in weiteren Restaurants Schule machen könnte. SWR1-Reporterin Geli Hensoldt hat ihn getroffen.
Heute gibt es so wie ein griechischer Bauernsalat, Gurke, Zwiebel, Knoblauch, Oliven, Feta-Käse und das ein bisschen anders kombiniert als kleiner Appetizer. Und da müssen wir noch ein bisschen Gurken schneiden noch und Zwiebeln.
Wenn Johannes Malatunis wir sagt, dann meint er eigentlich ich. Denn die Küche seines griechischen Restaurants ist eine One-Man-Show.
Es gibt bei uns kein Küchenpersonal, weil es ja am Ende des Jahres sowas übrig bleiben. Unterm Strich soll der positive Betrag stehen und das funktioniert halt nicht mit Angestellten oder Lehrlingen. Das geht einfach nicht.
Deshalb ist der 60-jährige Sternekoch allein in der Küche, macht alles inklusive Spüldienst. Seine Frau Anna schmeißt den Service in dem kleinen Restaurant mit seinen 20 Sitzplätzen. Von Anfang an, seit 30 Jahren, machen die beiden das so.
Das, was gemacht werden muss, muss halt gemacht werden.
Mir geht's nicht anders wie mein Mann in der Küche.
Manchmal ist es halt schon ein bisschen schwierig. Gäste kommen rein, mal soll die Jacken abnehmen, die andere wollen bestellen. Da muss man immer ein bisschen jonglieren.
Jetzt habe ich ja Zucchiniblüten, die werde ich mit ein bisschen Spargel hier dämpfen nachher. Das andere habe ich schon vormittags schon vorbereitet. Ja, Fisch portioniert, Fleisch portioniert. Das muss ja alles fertig sein. Du kannst nicht anfangen abends um 6 zum irgendwas machen.
Gerade ist Mittagszeit. In ein paar Stunden öffnet das Restaurant. Seit dem frühen Morgen schon sind Anna und Johannes auf den Beinen. Gestresst wirkt Malatunis nicht, wie er so am Herd steht, in Turnschuhen, Jeans und T-Shirt und Spargel in der Pfanne brät.
Also wir müssen alle Teller immer bereit haben, es dürfen keine langen Laufwerke sein. Es muss alles vorbereitet sein, Zucchiniblüten, also wenn man es braucht, dass es griffbereit ist und dass wir es sofort verwenden können.
Täglich bietet er 2 Menüs, ein vegetarisches und eins mit Fisch und Fleisch. Manchmal kommen Kollegen in seiner Küche vorbei und wundern sich, wie gut die One-Man-Show klappt.
Also es gibt immer mehr, die das machen. Es liegt ja an der wirtschaftlichen Lage, die wir zurzeit haben. Und Personallage natürlich ist auch schwierig. Du bekommst ja nicht mal einen Spüler. Wenn du jemandem sagst, ich brauche einen Spüler, und dann meldet sich jemand, der sagt, er will 30, 35 Euro die Stunde. Das funktioniert einfach nicht. Ja.
Der Restaurantführer Gusto führt für Geschäftsmodelle wie das von Malatunis inzwischen sogar die Kategorie Einzelkämpfe am Herd und zählt darunter eine Handvoll Namen auf. Aber klar, das Konzept funktioniert vor allem in der gehobenen Gastronomie.
Pizza kostet maximal jetzt 15 Euro. Da muss ich ja 100 Pizzas verkaufen. Dann kommt jemand, der trinkt bloß einen Cola und so. Du kannst es nicht erwirtschaften, die Unkosten, die man hat.
Und Malatunis Modell hat seinen Preis.
Das beinhaltet natürlich auch, dass wir uns selber ein wenig ausbeuten, sage ich mal. Und teilweise an die Belastungsgrenze gehen müssen.
Aber der Spitzenkoch sagt auch, alleine in der Küche arbeiten bedeutet für ihn auch Freiheit.
Hier in Ruhe arbeiten und wir machen einfach das Ding, das wir wollen und ziehen das durch. Muss ich mit niemandem rumschlagen. Wenn ich es selber mache, weiß ich, dass es gemacht ist. Schreiben wir ein bisschen zurück. Die Basics muss man ja auch machen. Das ist nicht nur mit Pinzette einrichten oder sonst irgendwas, was halt nach Hochglanzmagazinen kommt, sondern eben auch Zucchiniblüten schneiden, Zwiebeln, Gurken richten, das ist das A und O in der Küche.
Ja, da ist einer mit sich und seiner Arbeit im Reinen, habe ich den Eindruck. Spitzengastronomie als One-Man-Show am Herd. Geli Hensoldt hat das Restaurant von Johannes Malatunis besucht. Die einen fanden es unfassbar peinlich, die anderen richtig spannend, erfrischend und gelungen. Es geht um die Schnitzeljagd, mit der der DFB in dieser Woche einen Großteil des EM-Kaders schon vor der offiziellen Kadervorstellung bekannt gegeben hat. Ganz verschiedene Kanäle hat der Verband dabei genutzt, von der Tagesschau über das Video einer Dachdecker-Influencerin. Und dann waren da ja noch die Brötchentüten der Bäckerei Seger in Nagold im Schwarzwald. Die Chefin der Bäckerei bekommt unseren, wie immer nicht ganz ernst gemeinten, Brief der Woche von Anno Wilhelm.
Liebe Susanne Sauter-Seger, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Vielleicht sind Sie gerade auf der Suche nach geschultem Personal für Ihre Bäckerei. Es geht ja vielen Branchen so. Einen Job gibt es allerdings, für den noch nie Fachkräftemangel gemeldet worden ist. Der Job des Bundestrainers. Bezahlt wird für die Stelle formal Julia Nagelsmann. Aber in deutschen Fernsehsesseln sitzen ehrenamtlich viele weitere Bundestrainer, die mindestens so gut wie Nagelsmann wissen, wer in den EM-Kader gehört und wer nicht. Es hatte also nationale Bedeutung, als per Aufkleber auf den Brötchentüten ihrer Bäckerei die Nominierung von Flügelspieler Chris Führich vom VfB Stuttgart bekannt gegeben worden ist. Der DFB hatte sich streng vertraulich an sie gewandt mit der Bitte, die frohe Botschaft zu verbreiten. Und es hat geklappt. Während in deutschen Schulen die Safes aufgebrochen werden, um an Abituraufgaben zu kommen, haben sie dicht gehalten. Und so wussten durch sie exklusiv ihre ersten Kunden und dann das ganze Land, dass Chris Führich dabei ist. Dieser geniale Dribbler, der anderen Knoten in die Beine spielt. Oder, um in ihrer Produktwelt zu bleiben, Laugenknoten. Mit Brötchentüten wird Backwerk transportiert. In jüngeren Altersklassen besteht ihre Hauptfunktion allerdings darin, sie aufzupusten und dann zerplatzen zu lassen. Ähnlich funktioniert auch ein Fußballturnier aus Sicht der teilnehmenden Mannschaften. Es wird mit Erwartungen prall gefüllt und wenn dann Gegendruck kommt, dann knallt es. Solange nicht angepfiffen ist, darf allerdings noch geträumt werden. Und stellen wir uns vor, liebe Susanne Sauter-Seger, Deutschland kommt ins Finale, Chris Führig macht das entscheidende Tor zum Titel und bei Ihnen hat das alles angefangen. Wallfahrer werden in Bussen ihre Bäckerei aufsuchen, Kinder zum Segnen über den Verkaufstresen gereicht. Es ist alles denkbar. Die Frage wird dann allerdings wieder sein, woher kommt das Pilgerort-Fachpersonal? Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Arno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und der heißt bei uns Martin Felser und für den haben wir in dieser Woche eine Frage bekommen von einer Hörerin, die anonym bleiben will. Die arbeitet in einem Krankenhaus in der Verwaltung und schreibt da Rechnungen für die Krankenhausdienstleistungen. Nur jetzt verlangt ihr Chef, dass sie diese Arbeit schneller machen soll als bisher. Der Chef sagt zwar, dass die Hörerin die beste Mitarbeiterin ist, aber leider doch ein wenig zu gründlich arbeiten würde. Und jetzt hat er sogar angeboten, im Haus eine neue Stelle für sie zu suchen. Die Hörerin will aber auf keinen Fall schneller arbeiten, weil sie Angst hat, dann Fehler zu machen, die für das Krankenhaus teuer werden könnten. Die Frage ist also, darf der Chef das überhaupt fordern, dass sie ihre Arbeitsweise ändert? Oder darf die Hörerin weiterarbeiten wie bisher? Das ist die Frage und hier kommt die Antwort von unserem Arbeitsrechtler Michael Felser.
Also was schuldet ein Arbeitnehmer eigentlich seinem Arbeitgeber? Es schuldet eine fehlerfreie, ordnungsgemäße Arbeit. Ja, Fehler passieren natürlich immer, ja, aber man wird natürlich eher abgemahnt, wenn man Fehler macht, als wenn man zu langsam arbeitet. Weil es gibt keine Durchschnittsgeschwindigkeit, die man im Vertrag vereinbart, außer man arbeitet am Band im Akkord. Hier wäre es sogar gefährlich, würde ich sagen, wenn man diesem Ansehen nachlässt. Also der Chef kann nicht verlangen, dass die Hörerin schneller arbeitet, denn sie schuldet nur ihre persönliche Leistungsfähigkeit und muss Sorgfalt immer vor Geschwindigkeit stellen, weil sie für mangelnde Sorgfalt abgemahnt werden kann, nicht aber für ein Unterschreiten einer vermeintlichen Durchschnittsgeschwindigkeit. Was der Chef aber tun kann, wenn man ihm einen guten Rat erteilen will, er kann sie natürlich von unnötigen Arbeiten entlasten, damit sie sich auf die Arbeiten konzentrieren kann, die schneller erledigt werden müssen, weil sie dann mehr Zeit dafür hat.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wie geht es eigentlich den Bächen bei uns im Land? Das ist interessanterweise gar nicht so gut untersucht und deshalb hat die ARD in dieser Woche die Mitmachaktion #unsereflüsse gestartet. Wer da mitmachen will, kann an einen Bach in seine Nachbarschaft gehen, sich den genau anschauen und im Netz dann einen Fragebogen dazu ausfüllen. Fachleute wollen diese Infos dann nutzen, um ein genaueres Bild vom Zustand unserer Bäche zu kriegen. Fachleute, wie sie zum Beispiel in der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz arbeiten. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat dort einen jungen Mann kennengelernt, der in der Behörde vor kurzem seine Ausbildung abgeschlossen hat.
Ich fülle dann jetzt 200 Milliliter von der unfiltrierten Probe in ein Glasgefäß ab. Dafür benutze ich einen Messzylinder.
Ein Labor der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. Abzugshauben, unzählige kleine Flaschen, Chemikalien, Reagenzgläser und Messgeräte stehen hier ordentlich an ihrem Platz. Dazwischen werkelt Chemielaborant Thomas Rose. Er bereitet gerade eine Wasseranalyse vor.
Am Anfang muss die Probe homogenisiert werden. Das bedeutet, die wird geschüttelt und wir versuchen, eine einheitliche Verteilung der Probe zu erreichen.
Um zu schauen, welche Qualität das Wasser hat und welche Stoffe in ihm enthalten sind. Der 25-Jährige hat seine Ausbildung in diesem Jahr beendet. Während der Lehrzeit durfte Thomas Rose auch selbst Wasserproben aus Elbe und Rhein ziehen.
Meistens fahren 2-3 Kolleginnen und Kollegen auf Probenahme.
Das ist keine einfache Aufgabe, ergänzt Laborleiterin Corinna Brinkmann, die die Azubis anleitet und auch selbst gerne Wasserproben nimmt.
Es ist anstrengend, man ist abends schön müde, man ist viel an der frischen Luft, wenn man solche Probenahmen macht. Wir arbeiten dort mit Greifern, die sehen aus wie kleine Baggerschaufeln, wiegen dann aber auch so 5-6 Kilo, aber auch wieder mit Sediment drin. Die werden dann teilweise per Hand hochgezogen, die müssen ausgeleert werden. Wir sind auf einem Schiff unterwegs, wenn man da konzentriert arbeiten will. Proben werden abgefüllt, beschriftet, vorbereitet, gefiltert. Dass da auch anstrengend ist, einfach weil man das Gleichgewicht halten muss und das während man eine relativ feinfühlige, feinmotorische Arbeit machen muss.
Durch solche Wasserproben hat die Bundesanstalt für Gewässerkunde herausgefunden, warum Fische in der Oder starben. Aber sie erarbeitet auch Vorschläge, wie die Binnenschifffahrt angesichts des Klimawandels mit Niedrigwasser umgehen soll. In der Koblenzer Anstalt arbeiten inzwischen 470 Menschen. Weil die Aufgaben immer mehr werden, wurden in den vergangenen 5 Jahren über 100 neue Mitarbeiter eingestellt. Das wird aber immer schwieriger, erklärt Verwaltungsleiterin Christine Ruranski.
Auch wir leiden unter dem Fachkräftemangel und haben teilweise auch Probleme, unsere Stellen zu besetzen, beziehungsweise müssen mehrere Anläufe nehmen, um dann geeignetes Personal zu finden. Obwohl wir, wie ich finde, ein sehr spannender Arbeitgeber sind und das hier alles andere als ein trockener Job ist.
Das findet auch Chemielaborant Thomas Rose. Sein Umgang mit Wasser hat sich durch seinen Job verändert.
Ich habe tatsächlich auch mein eigenes Trinkwasser zu Hause schon untersucht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man hat eine ganz andere Wahrnehmung, was Wasser angeht.
Klarer Fall, das ist alles andere als ein trockener Job, den Thomas Rose da macht in der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Flüssig wie immer hat uns diese Geschichte unser Reporter Wolfgang Brauer erzählt. Und das war's auch schon wieder mit dem Podcast von SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Herr.
Eins gehört. SWR1.